Die einen schreiben Tagebuch, die anderen schreiben Songs. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, auch wo ich irgendwie auch viel reflektiere über das, wie ich bin und warum bin ich so, wie ich bin. Sehr egozentrisch auch wirklich wieder, ja. Aber es war für mich wichtig. Natürlich ist das therapeutisch und jedes Lied oder viele Lieder, die ich schreibe, sind irgendwie auch therapeutisch, wo ich mir Dinge von der Seele schreibe oder von der Seele singe.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und willkommen zur fünften Staffel von Kopfsalat, dem Podcast eures Vertrauens von Freunde fürs Leben, dem Verein eures Vertrauens. Mein Name ist Sven Häusler. Wer von euch bereits unsere vorhergehende Sonderedition Suizidprävention gehört hat, kennt mich bereits, denn die habe ich gemeinsam mit Vivian Perkovic auch schon moderiert, gehostet, nennt's wie ihr wollt. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern weiterhin wird Kopfsalat von Diana Doko und dem gesamten Freunde fürs Leben Redaktionsteam erarbeitet und betreut. Es steht quasi eine ganze Industrie hinter mir, eine Redakteurenfabrik, aus der die Ideen nur so heraussprudeln und die Welt bereichern. So ungefähr jedenfalls. So, was erwartet euch in dieser neuen Staffel? Selbstverständlich geht es wieder um mentale Gesundheit, klar. Auch dieses Mal werden wir euch wieder zu jedem Thema zwei Folgen liefern und auch weiterhin laden wir zu jeder Folge eine Person ein. Wer das genau sein wird, das will ich jetzt noch gar nicht so im Detail verraten. Freut euch einfach drauf. Da werden auf jeden Fall wieder sehr schöne, bereichernde Gespräche bei rumkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Bevor wir jetzt anfangen, ich habe noch zwei Neuerungen, sozusagen zwei neue Rubriken, die ich euch vorstellen möchte. Erstens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Musik extrem wichtig und eigentlich auch echt unverzichtbar. Und ich bin zwar eigentlich Filmemacher und natürlich sind dann auch Filme total wichtig für mich, aber Musik ist was, was so unmittelbar wirkt und ist so ein intensives Transportmittel und wie so ein Speicher von Emotionen. Und das kann für mich eigentlich keine andere Kunstform so gut, wie Musik es kann. Deshalb empfehle ich euch ab jetzt in jeder Folge Kopfsalat einen Song und ich bitte auch die Person, die bei uns zu Gast ist, einen Song zu empfehlen. Und diese Songs, die findet ihr dann auf Spotify in unserer Playlist, die heißt Kopfsalat Songs. Am Ende der Staffel haben wir dann ja wahrscheinlich so 24 Songs und am besten abonniert ihr gleich die Playlist, weil da müsst ihr nicht jedes Mal neu suchen. Als ersten Song packe ich gleich mal Lean On von Major Lazer mit Mö auf die Liste. Das ist ein Song aus dem Jahr 2015. Wie krass, 2015, echt lange her. Aber eine kleine Erinnerung an eine große Musikperle. Und Mö singt in diesem Song Blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. Also wirf einen Kuss, feuer eine Salve ab, jeder braucht jemanden zum Anlehnen. Und ich finde es ganz schön zu wissen, dass man nicht der oder die Einzige ist, die mal eine Schulter braucht. Und für mich ist es einfach ein Song, der bei aller Einfachheit halber, ist halt ein Popsong, aber sofort meine Laune lebt und mich gleichzeitig weinen lässt, oft. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann Freudentränen darüber sind, dass so ein toller Song ist, oder ob Freude und Trauer und Schmerz da einfach gut nebeneinander existieren können und ja, einfach gleichzeitig stattfinden können. Oder noch eine These, ob es mich einfach sehr berührt, dass da irgendeine fremde Person, in dem Falle MusikerInnen, mich emotional so abholen können, dass es mich dann, wie gesagt, zu Tränen rührt. Ist ein Kreislauf sozusagen. Also, vielleicht wisst ihr es ja. Ihr könnt uns übrigens auch gerne schreiben und zwar entweder unsere Musikauswahl kommentieren oder uns wissen lassen, welche Songs so eine Funktion für euch haben. Das könnt ihr entweder bei Insta machen oder ihr schickt eine E-Mail an kopfsalat@frnd.de. Wir freuen uns darauf. Und jetzt habe ich noch eine zweite neue Rubrik, nämlich das Wochenhighlight. Eigentlich müsste es das Zwei-Wochen-Highlight heißen, weil der Podcast hier zweiwöchentlich erscheint, aber ist ein Scheißname. Deswegen, ich bleibe bei das Wochen-Highlight. Und dabei geht es mir einfach um ein Ereignis, das mir in guter Erinnerung geblieben ist in der Woche und das ich mit euch teilen möchte. Auch hier freue ich mich über Rückmeldung von euch. Könnt ihr gerne kommentieren oder eure eigenen Wochen-Highlights teilen. Auch das wieder bei Insta oder per Mail an kopfsalat@frnd.de. frnd.de. So. Mein erstes Highlight, mein erstes Wochenhighlight ist übrigens diese Aufzeichnung hier. Diese Podcast-Aufzeichnung, so einfach kann es sein, überrascht euch jetzt vielleicht nicht, aber für mich ist das was, worauf ich mich jetzt schon eine Weile gefreut habe und damit ist es mein Highlight. So, jetzt geht's aber endlich los, das war eine Menge Text, danke für eure Geduld und musste ich einfach alles loswerden. Unser heutiges Thema in dieser ersten Folge der fünften Staffel von Kopfsalat ist Musik, ich singe, also spinne ich. Nicht. Ist natürlich eine Anspielung auf Ich denke, also bin ich. Ja, Zitat von Donald Duck im lustigen Taschenbuch, Folge 54. Oder auch von irgendeinem Philosophen. Nicht irgendeiner, sondern René Descartes. Ich habe mir natürlich gerade nochmal erklären lassen, wie der ausgesprochen wird, weil ich weiß sowas ansonsten nicht. Also, es geht um die Verbindung von Musik und mentaler Gesundheit. Was hat es miteinander zu tun? Wie beeinflusst sich das gegenseitig und so weiter? Ich freue mich wirklich ganz, ganz besonders über unseren ersten Gast in dieser neuen Staffel.
Das sagst du immer bestimmt, bei allen.
Nee, das sage ich tatsächlich jetzt nur das eine Mal, weil es nur eine erste Folge der neuen Staffel gibt. Aber nein, es kommt von Herzen. Herzlich willkommen, Sebastian Krumbiegel.
Moin, Svensson.
Oh, schön,
freue mich, hier zu sein, wirklich. Also das ist für mich auch ein wichtiges Thema natürlich, auch wenn ich selbst jetzt nicht unbedingt ein Betroffener bin. Aber ja, lass loslegen.
Gleich mal ein Hinweis zur Transparenz. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich bin ja eigentlich Filmemacher. Und in der Funktion habe ich für dich und deine Band, die Prinzen, ein paar Sachen produziert. Ja, ich habe einen Videoclip mal für euch gemacht zum letzten Album. Wir haben viele Interviews aufgenommen.
Ein Konzert hast du aufgenommen.
Ein Konzert auch.
In Hamburg, ja. Also während der Pandemie in einem Studio ohne Publikum.
Stimmt.
Live gespielt und das war schon spannend, weil es eine komische Zeit war. Und wir wollten irgendwie die neue Platte live spielen. Und da war das die einzige Möglichkeit, da ins Gaga-Studio zu gehen. Und dort haben wir hast du die Sachen gefilmt.
Ja.
Und die haben es mitgeschnitten.
Genau, also so ein paar Erlebnisse verbinden uns. Und nur wenn die Leute sich wundern sollten, warum wir hier so flockig
vertraut
miteinander plaudern. So. Pass auf, ich will jetzt nicht den ganzen Wikipedia-Eintrag vortragen. Aber falls es da draußen irgendeine Person geben sollte, die jetzt erstmal noch nichts mit dir anfangen kann, muss ich ein paar Sachen sagen. Ja? Also, ich reiße mal ein paar Punkte an. So, bis in die frühen 80er Jahre warst du im Thomana-Chor in Leipzig. Du hast dann Bands gegründet. So, irgendwann, ich glaube, die dritte Band hieß dann Herzbuben. Das war auch schon A Cappella-Musik, also ohne Instrumente, sondern rein Vokalkunst. Hatte damit auch guten Erfolg. Dann gab es Umbesetzung und so weiter. Dann seid ihr 1990 an Annette Humpe geraten, die meisten Menschen damals zumindest irgendwie dann von ihrer Band Ideal kannten, die mittlerweile auch eine der wichtigsten Musikproduzentinnen des Landes auf jeden Fall ist. Und die seid ihr geraten. Dann habt ihr euch umbenannt, weil es kamen dann die Wildecker Herzbuben auf.
Genau.
Ihr hießt Herzbuben, das hat nicht mehr gepasst. Also habt ihr euch umbenannt in die Prinzen.
So. Kluge Entscheidung gewesen, glaube ich.
Ja, ich würde jetzt auch dafür stimmen, auch rückblickend. So, und dann ging es erstmal für ein paar Jahrzehnte, würde ich jetzt mal sagen, wirklich ab. Und ich droppe trotzdem mal ein paar Songtitel, weil spätestens da gehen bei allen die Lampen an. Alles nur geklaut, Millionär, du musst ein Schwein sein, Gabi und Klaus, Küssen verboten und so weiter. Das ging aber wirklich lange, lange, lange Zeit. Oder es geht ja bis heute, eure Geschichte. 2015 wart ihr bei Sing Mein Song. 2021 ist jetzt bisher letzter Album jetzt erschienen, Krone der Schöpfung.
Jo.
Genau. Insgesamt 12 Alben.
Kann sein,
stimmt
ja.
Stimmt es noch?
Ja, könnte sein.
Fast 6 Millionen verkaufte Tonträger.
Milliarden? Nee, waren es nicht Milliarden?
Milliarden Tonträger, genau. Für die jüngeren Zuhörer vielleicht Tonträger. Früher hat man Musik mal auf Materialien raufgeritzt, keine Ahnung, und hat die Musik da gehört. Echo Awards und so weiter. Das ist aber noch längst nicht alles, weil du bist als Solokünstler auch aktiv. Du hast als Solokünstler Alben veröffentlicht. Du bist Buchautor. Du engagierst dich wahnsinnig viel. Leipzig, Courage zeigen, Bündnis Dresden, Nazifrei, Flüchtlingsrat Leipzig, Deine Stimme gegen Armut, Aktionsbündnis Landmine, eine Schirmherrschaft für ein Festival für schwul-lesbische Chöre. Du bist Botschafter des Deutschen Kinderhilfswerks. Du trägst das Bundesverdienstkreuz am Bande und so weiter. Ich hätte es auch abkürzen können. Es gibt nichts, was du nicht schon gemacht hast, hätte ich auch sagen können. Aber nochmal eine kleine Zusammenfassung, das musst du jetzt ertragen.
Es ist wirklich unangenehm, das zu hören.
Also ich weiß. Pass auf. Aber das ist echt, das ist mir ein Herzensanliegen, weil du hast die deutschsprachige Popmusik geprägt, zusammen mit deiner Band, aber auch alleine, wie kaum eine zweite Person hier im Land. Das muss man einfach sagen. Durch sensationelle Texte. Und du warst immer und bist eine sehr, sehr wichtige Stimme, so was Engagement, gesellschaftliches Engagement und politisches Engagement betrifft. Das ist auch der Grund, weshalb ich dich hier eingeladen habe, weil du, glaube ich, schon viele Seiten dieser Tätigkeit und dieses Daseins als Musiker und als Stimme erlebt hast. Ne? Also du hast die Höhen und du hast mit Sicherheit, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn man seit Jahrzehnten dabei ist, auch Tiefen erlebt. Klar. Und ich glaube, also hast mit Sicherheit auf deinem Weg halt vieles verloren und hast halt aber eben auch ganz viel gewonnen. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Gleich mal zum Einstieg, was ist denn dein Highlight dieser Woche?
Eigentlich die letzte Nacht, muss ich ehrlich sagen. Also weil das war wirklich für mich wunderschön, mit Franz Biebitzer, also diesem Wiener Künstler, im Studio gewesen, ohne Idee, sondern einfach gesagt, wir treffen uns. Dann haben wir uns in Kreuzberg getroffen, in einem kleinen Studio gleich neben dem Lido in der Schlesischen Straße und haben rumgesponnen und dann war nach 5 Stunden ein Lied fertig. Und das war total schön und das mussten wir feiern und das haben wir dann gestern gemacht. Deswegen klinge ich heute vielleicht noch etwas müde, weil das war echt eine lange Nacht und das war total schön. Das war definitiv mein Highlight diese Woche.
Ja, wenn man nach Jahrzehnten des Musikmachens noch sowas erlebt, dann weiß man wahrscheinlich, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat.
Ich glaube, es liegt aber natürlich auch an einem selbst. Also wenn du sozusagen, also du musst auch neugierig bleiben und du musst sozusagen auch wissen, dass du lernfähig bist nach wie vor und dass du auch lernbegierig bist und dass du eben wissen willst, heute werden Texte anders geschrieben, heute wird Musik anders gemacht als damals, als wir angefangen haben. Und mir geht es einfach darum, ich möchte gern das machen, was mich selbst bewegt und ich möchte gern nach wie vor bei aller Rücksicht auf das, was könnte denn funktionieren sozusagen. Aber ich möchte gern meine eigene Zielgruppe bleiben. Ich möchte gern das machen, was ich selbst geil finde, weil ich glaube, dass das der einzige Schlüssel dazu ist, dass du Sachen machen kannst, die wirklich glaubhaft rüberkommen und die, ja, wo du eben wirklich du selbst bist. Und natürlich verstellen wir uns alle immer irgendwie, aber ich glaube, wenn du so deinen Grundkompass hast, dann ist es erstmal viel wert. Und das hat viel damit zu tun, wie du groß geworden bist, wie du erzogen worden bist. Und ich sag's immer wieder gern, wenn mich Leute fragen, ey, du kommst du aus dem Osten und warum bist du damals nicht geflohen? Und ich sage, ey, ich hatte eine echt schöne Kindheit und ich hatte eine Kindheit voller Musik und mit einem Elternhaus, wo viel Kultur und viel Liebe stattgefunden hat und viel Verständnis und wo ich eigentlich machen konnte, was ich will. Natürlich mit allen Einschränkungen, die man eben in einem repressiven Staat hat. Aber meine Mutter hat immer gesagt, ey, bleib bei dir, versuch irgendwie Recht und Unrecht irgendwie zu unterscheiden und versuch Autoritäten zu hinterfragen. Und das ist ein Kompass, der total wichtig ist für mich und nach wie vor. Also ich glaube, dass das immer noch für mich ein Antrieb ist. Nicht irgendwie ich möchte nicht über Liebe, Triebe, Herzschmerz, Sorgen, Morgen reimen, sondern ich möchte irgendwie Sachen erzählen, die mich selbst kicken und wo ich selbst denke, ey, das musst du irgendwie rauslassen. Und ja. Und das ist ein Riesenfundus und den nennt man das Leben.
Ja. Jetzt waren wir gerade bei deinem Highlight der Woche. Die Aufnahme mit Biebitzer. Ich stelle mal eine ganz einfache Frage. Was ist denn das Highlight deines Lebens?
Boah, der Moment gerade, lieber Sven.
Du bist ein Charmeur.
Was ist das Highlight meines Lebens? Ich glaube, das Highlight meines Lebens ist, dass ich nach wie vor, oder dass ich wieder vielleicht sogar mitgekriegt habe, was ich für ein Privileg habe, das machen zu können, was ich machen will und Sachen auch nicht machen zu müssen, die ich nicht machen will. Was natürlich auch nicht immer funktioniert, aber hey, ich mache Musik und ich kann davon leben, was ich mache und ich habe einen Haufen Leute, die sich das gern anhören, die so einen guten Geschmack haben, dass sie sich meinen Scheiß anhören. Und das finde ich total, da bin ich echt dankbar. Und das habe ich, während der Pandemie haben wir das extrem gemerkt, wo das auf einmal weggebrochen war, wo wir auf einmal alle gemerkt haben, ey, fuck, das, weswegen du irgendwann mal angetreten bist, das kannst du nicht mehr machen. Und es gab keine Konzerte mehr und das meine ich jetzt weniger finanziell, dass wir kein Geld verdient haben in der Zeit. Also das natürlich auch, aber das war für uns gar nicht so schwer, weil wir natürlich irgendwie früher ganz gut Geld verdient haben und weil wir irgendwie auch Rücklagen haben, auf die wir uns verlassen können sozusagen, eine gewisse Zeit lang. Aber das Gefühl, nicht mehr rausgehen zu können und nicht mehr wirklich das zu machen, was dein Herzblut ist und vor Leuten Musik zu machen, das war gruselig. Und da will ich jetzt gar nicht von depressiver Episode sprechen, aber natürlich hat mich das damals auch wirklich echt getriggert und hat mich wirklich auch fertig gemacht. Und das Gute daran, was ich immer versuche zu sehen, rückblickend, ist, dass ich auf unser, also dass ich jetzt bei jedem Konzert, das ich mache, egal ob ich solo unterwegs bin, alleine vor 200, 300, 400 Leuten oder ich mit dem Prinzen vor 4.000, 5.000 Leuten spiele, ich sage jeden Abend, Leute, ich bin jedem von euch dankbar, dass ihr euch eine Karte gekauft habt und dass ihr uns supportet, weil ohne euch wären wir nichts. Und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen so. Und das meine ich, das klingt ein bisschen pathetisch, aber das habe ich gemerkt zur Pandemie, dass wir ohne die Leute nichts sind. Natürlich kannst du zu Hause Musik machen und kannst dich darüber freuen, aber am Ende willst du vor die Leute gehen. Und das war nicht möglich. Und da habe ich wieder, da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen geerdet worden, dass wir gemerkt haben, ey, das, was wir immer als Selbstverständlichkeit gesehen haben, was so normal war, das ist nicht normal. Also ich mache Musik und ich kann, also wenn du mich nach dem Highlight meines Lebens fragst, das ist das Highlight meines Lebens. Mhm. Ich kann Musik machen und kann Texte schreiben und kann Songs schreiben und kann Konzerte geben, wo Leute hinkommen, die das geil finden. Mhm.
Kann ich total nachvollziehen. Ging mir während der Pandemie auch so, als jemand, der immer Freiberufler war, der sich immer seine Aufgaben geschaffen hat, also seine Jobs geschaffen hat und dann durch die Pandemie plötzlich in der Situation war, dass halt alles weg, alle Aufträge weg. Ne? Ich habe viel im Live-Bereich dann Aufzeichnungen gemacht und die gab es dann halt nicht mehr pandemiebedingt.
Und dann dachte ich, an und haben dann das Studiokonzert.
Ja, ja, ganz genau, wirklich. So. Ja. Und es war wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, so fühlt es sich an, wenn Menschen arbeitslos werden. Ne, wenn sie sagen, ich möchte ja gerne, ich möchte was tun, ja, ja, aber ich darf nicht mehr in Anführungszeichen. Ja. Ich kann nicht mehr, die Grundlage ist nicht mehr da. Und das ist schon ein ganz besonders krasses Erlebnis gewesen.
Auf aber jeden Fall. Es ist eben auch schön, wenn man dann sozusagen das so reflektiert, dass man dann diese Demut vor vielen Dingen wiederfindet, die man auch verloren hatte, weil alles so normal war und alles so, hey, es ist eben so, wir machen eine Platte, die funktioniert, die chartet, wir machen eine Tour, die funktioniert, die ist mehr oder weniger ausverkauft. Ey, das war nicht mehr da und auf einmal ist es eben wieder da und dann merkst du, es ist nicht normal und es ist, und sei da mal bitte auch ein bisschen dankbar dafür.
Ja, ja, man kann was Positives daraus ziehen, auf jeden Fall. Gibt es dann gegenpolig, gibt es auch einen Tiefpunkt?
Ich glaube, immer wieder, also ganz viele und also wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich bin jetzt glücklicherweise kein Betroffener von einer depressiven Erkrankung und ich weiß auch irgendwie, dass es ein Riesenunterschied ist zu sagen, ich fühle mich gerade deprimiert, als ich bin depressiv. Ja? Und natürlich ist man manchmal depressiv und natürlich hat man manchmal schlechte Laune und also erstmal ganz allgemein gesagt, der Tiefpunkt ist bei mir irgendwie immer dann schon mal allein jahreszeitabhängig, wenn es dunkel wird, wenn irgendwie, ich mag das nicht, wenn die Tage kürzer werden und ich möchte gern die Sonne sehen, auch wenn ich eigentlich ein Nachtmensch bin, aber ich will nachts rausgehen und ich will den Sommer oder den Frühling haben und ich feiere jedes Jahr wieder, wenn das Leben wieder losgeht und wenn das Licht wieder angeht und ich bin jedes Jahr wieder traurig, wenn der November kommt und muss mich dann aber natürlich auch immer wieder, muss mir dann immer wieder sagen, dass das eben das Leben ist, the circle of life, und dass wir sozusagen den Frühling gar nicht schätzen könnten, wenn wir die Scheiße vorher nicht hätten, den Winter und die Kälte und die Dunkelheit. Und das ist dann wieder eine Sache, wo ich sage, ja, es gibt so Kalendersprüche, jeder Tag Sonne ist Wüste. Ja, ist natürlich was Wahres dran, ja. Und wenn du könntest es nicht mehr schätzen, wenn du jeden Tag die Sonne hättest. Und ja, wenn du mich nach dem Tiefpunkt fragst, der Tiefpunkt, könnte ich dir wirklich nicht sagen. Es gibt immer wieder Tiefpunkte. Die Pandemie war garantiert ein Tiefpunkt. Haben wir alle gemerkt, wie wir uns auseinanderleben, wie Freundschaften zerbrechen, wie Beziehungen zerbrechen, wie auch Bands irgendwie damit zu kämpfen haben. Und wie sich einfach dadurch, dass du nicht mehr miteinander kommunizieren kannst, dass du dich nicht mehr triffst. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du dich per Zoom oder per Skype triffst oder ob du eben zusammen Aug in Aug gegenüber sitzt und redest. Wenn das nicht mehr da ist, dann lebst du dich auseinander. Und das war, also für mich war die Pandemie schon, das erste halbe Jahr fand ich geil. Das erste halbe Jahr habe ich gedacht, oh ja, schön, keine Termine und immer leicht einsitzen und freien Harald Junke, haha. Aber dann war es eben irgendwann auch ätzend. Und dann hat das irgendwie, dann habe ich gemerkt, nee, mir fehlt was und ich möchte wieder anfangen. Und keiner hat ja damit gerechnet, dass das irgendwie über 2 Jahre geht. Also,
Hat es einen Unterschied gemacht oder in deiner Wahrnehmung, natürlich hat es einen Unterschied gemacht, aber was war für dich der Unterschied, dass ihr eine Band seid? Also das ist ja immer nochmal auch eine Struktur, das hat ein Gerüst, du hast da Personen. Also ich glaube, durch so eine Phase durchzukommen als Solokünstler ist wahrscheinlich nochmal anders als im Rahmen von einer Band, oder? Wie hat sich das dir dargestellt?
Ich glaube, es gibt da Vor- und Nachteile. Also ich habe ja beides sozusagen und mache Konzerte alleine und genieße es sehr, das zu tun und da voll meinen Ego-Film fahren zu können. Und also wenn ich meine Konzerte alleine am Klavier mache, in kleinen Locations, hier in Berlin, in der Uferfabrik zum Beispiel, in Tempelhof, so ein 300-Mann-Saal, den ich immer schön regelmäßig jedes Jahr einmal oder so ungefähr besuche. Und das sind Konzerte, die gehen manchmal irgendwie 3 Stunden lang, weil ich wirklich nur ich am Klavier und ich rede viel. Und das ist so intim und so klein und so eben wirklich auch, ich kann da machen, was ich will. Ich muss mit niemandem irgendwas absprechen. Ich habe da kein Programm. Ich denke da, hey, jetzt könnte ich das mal spielen. Und während ich dann plaudere über irgendwas und mich dann auch verplaudere, dann komme ich eben zum nächsten Thema und sage, jetzt könnte das Lied hier passen. Und das genieße ich sehr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich das auch nur kann, weil ich einer bin, der bei den Prinzen singt und weil ich damit irgendwie eine Grundlage habe dafür, dass dann eben auch ein paar hundert Leute zu meinen Solokonzerten kommen. Und eine Band ist nicht immer nur geil. In einer Band gibt es eben auch Konflikte und eine Bandchemie ist schwierig und wir sind eine sogenannte demokratische Band und eigentlich ist das ist absurd, weil das eigentlich nicht geht, weil in der Kunst kannst du Demokratie, ist Schwachsinn, ja, weil du, dann kommst du auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und du warst du selbst dabei bei unseren Produktionen und hast teilweise
ich kann mich erinnern.
Interne Stresssituationen mitgekriegt. Also ich bin wirklich froh, dass es die Prinzen gibt, total, ja, und das ist, wie gesagt, die Grundlage für alles andere, aber ich bin auch froh, dass ich mich austoben kann und egoistisch meinen Film fahren kann.
Wenn du
ob ich die Frage jetzt beantwortet habe oder wie die Frage eigentlich war, aber ich hoffe irgendwie schon.
Egal, war interessant zuzuhören. Wenn ich mal so an eure Anfangszeit zurückdenke, also okay, das ist ja alles nicht aus dem Nichts gekommen. Ihr habt irgendwie, oder du hast schon lange Musik gemacht, also im Thomanerchor sowieso und dann auch Bands. Aber sagen wir mal, ab dem Punkt, wo es die Prinzen gab und wo ihr an Annette Humpe geraten seid, so, dann gab es schon eine Phase, wo Dinge sehr schnell gingen.
Jo.
So, oder? Also kannst du dich daran erinnern, war das einfach nur ein positiver Ritt auf der Euphorie, weil, ey, klar, darauf haben wir Bock, das wollen wir irgendwie, lass machen, bam, 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 bam. Oder gab es vielleicht gerade auch rückblickend Momente, wo du sagst so, wow, da hätte es uns vielleicht ganz gut getan, einen Gang rauszunehmen. Was hat die Geschwindigkeit der Ereignisse mit euch gemacht da und mit dir insbesondere?
Als das losging, war es sozusagen ein Experiment auch der Plattenfirma, damals Hansa Musikproduktion, eine kleine Plattenfirma, aus der Wittelsbacher Straße in Berlin, dem Haus, wo auch George Glück sitzt und unser Verleger damals und Peter Meisel, unser zweiter Verleger. Und es war keine Kohle dafür ein Studio, deswegen hat Annette irgendwie einen Freund irgendwie in Hamburg gehabt, bei dem wir die ersten 3 Songs aufgenommen haben. Gabi und Klaus und noch 2 andere Songs, die auf dem ersten Album waren. Und ich weiß noch genau, ich habe Gabi und Klaus wirklich in den Kleiderschrank von Anselm Kluge, heißt der Mann, der auch eine Band hat in Hamburg, Täter Reis, eine Brassband. Und ich habe, also ich, weil das in seinem Schlafzimmer war eben der Kleiderschrank und es war kein Studio, es war eben einfach, das hat den Sound gut geschluckt und ich habe in die Hemden von Anselm Kluge Gabi hat Sehnsucht gesungen. Und das ist für mich so, und dass das funktioniert hat, einer dieser vielen Zufälle, wo man eben auch rückblickend sagt, ey, du musst das wissen, dass es nicht ausschließlich an deiner Genialität, an deiner Schönheit und an deinem Wohlgeruch liegt, dass du erfolgreich geworden bist, sondern es sind viele, viele kleine Zufälle. Dass es einen Mann gab beim Norddeutschen Rundfunk, Lutz Ackermann, der da Musikredakteur war, der Gabi und Klaus gehört hat, der das geil fand. Und damals war das Radio noch nicht so formatiert, wie es heute ist. Damals konnte man eben sagen, hey, ich spiele das jetzt einfach mal. Und dann ist das langsam vom Norden über die Republik geschwappt. Und als es dann irgendwie gechartet ist, hat die Plattenfirma gesagt, jetzt geht mal ins Studio und jetzt nehmt eine Platte auf.
Ah, okay.
Und dann haben wir die Platte aufgenommen und dann war die auf einmal ein Millionenseller. Und dann Promo und irgendwie gehe von Radiosender zu Radiosender und rede mit Zeitungen und rede eben mit allen Leuten, die das spreaden können. Und dann gehe auf Tour und dann mach bitte schnell die nächste Platte. Und das waren wirklich die ersten 4 Jahre. Die ersten 4 Platten waren Das Leben ist grausam, die erste Platte, Küstenverbund die zweite, Alles nur geklaut, die dritte Platte und Schweine, die 4. Platte. Und das waren alles Millionenseller. Ja. Und das war für uns damals irgendwie auch so normal. Und es war sogar dann so, dass wir gedacht haben, oh scheiße, ey, schon wieder müssen wir schon wieder zu einer Goldverleihung. Also wirklich ohne Scheiß, ja. Und das war eine Überheblichkeit, die du dann auch automatisch an den Tag legst. Du bist jung, du glaubst durch das, was du erlebst, dass du unverwundbar bist und dass du unbesiegbar bist und dass es dein Leben lang so weitergehen wird. Und jeder sagt dir, dass du der tollste und coolste Typ bist und irgendwann denkst du, ja, vielleicht bin ich ja wirklich was ganz Besonderes.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das persönlichkeitsverändernd ist.
Ja, je jünger du bist, glaube ich wirklich. Und wir waren immerhin damals schon Mitte 20. Ja? Mhm. Man hört ja von vielen Bands, also gerade diese ganzen Boygroups, wer die Robbie Williams-Doku zum Beispiel gesehen hat, wie die da irgendwie mit, oder auch echt, diese Echt-Doku jetzt, fand ich so spannend. Die waren so jung und die hatten alle irgendwann psychische Probleme und sind alle damit irgendwann, haben gedacht, ich komme damit nicht klar. Und so weit will ich bei uns gar nicht gehen, weil wir das auch immer thematisiert haben und weil wir, wie gesagt, auch ein paar Jahre älter waren, als es alles losging. Aber natürlich kannst du das nicht einordnen. Natürlich denkst du irgendwie, oder du musst irgendwann merken, ey, das ist alles ein großer Zirkus, in dem du hier unterwegs bist und du hast viel Glück gehabt und hast zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute getroffen, die dir Türen aufgemacht haben. Und es liegt eben nicht ausschließlich daran, wie toll du bist, sondern es liegt natürlich daran, natürlich war das originell, was wir gemacht haben, es war auch neu, es war ein neuer Sound, es war eben A Cappella und Annettes Idee, das dann eben mit Schlagzeug zu machen und dann mit Andreas Herbig, dem zweiten Produzenten, übrigens jetzt Andreas auch gestorben, auch zu hart am Leben gesurft und zu viele Dummheiten gemacht, wie eben viele andere Künstlerinnen und Künstler auch, war ein wichtiger Mann für uns. Ja? Mhm. Und dass das dann irgendwie alles funktioniert hat, waren viele Zufälle, die zusammengespielt haben. Und ich denke immer, ich will nicht so oft dieses Wort Demut benutzen, aber es ist schon für mich ein wichtiges Wort geworden.
Kannst du das so einordnen im Rückblick? Oder du hast gerade gesagt, ihr habt darüber auch gesprochen. Wie war es zu der Zeit selber? Habt ihr das auch schon reflektiert? Habt gesagt, Leute, so, das tut alles gut, das ist alles geil hier, aber lassen wir auch ein bisschen auf uns aufpassen.
Wir haben es versucht zu reflektieren, aber du kannst es natürlich nicht reflektieren. Also wir hatten immer damals die Metapher von, wir müssen uns Bleigewichte an die Füße machen, damit wir nicht abheben. So, ja. Wie wenn du auf dem Mond spazieren gehst. Mhm. Und das ist natürlich, das kannst du dir so schön sagen, aber du kriegst es nicht gebacken. Du kriegst es nicht hin, weil, also es gab eine Situation, die wirklich so eine Schlüsselsituation war, hier in Berlin, im Westin Grau Hotel, in diesem großen Hotel, in diesem großen Lobby, wo wir im Restaurant unten waren und unsere Promoterin damals, Elke Richter, hieß sie damals noch, heute ist sie Elke Krüger, eine nach wie vor echt eine Freundin. Und die hat mich damals, also die war mit uns permanent unterwegs und hat natürlich unsere Veränderung auch mitgekriegt und hat mich an diesem Abend in Berlin zur Seite genommen und hat gesagt, ey, hast du mitgekriegt, wie du gerade die Kellnerin hier angeblafft hast? Und ich hatte es nicht mitgekriegt. Ja, und ich habe es nicht gemerkt, weil ich eben irgendwie, ich war da nicht cool und ich war da unangenehm und das hat mich echt erschrocken und da war ich dann, habe ich gedacht, ey, Mist, und bin dann zu ihr hingegangen und habe mich entschuldigt und das war für mich so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, pass auf dich auf, dass du nicht hier irgendwie einer von denen wirst, von denen du sagst, was ist denn das für ein arrogantes Mistvieh, ja? Und ich, also man muss da wirklich vorsichtig sein.
Ist ja was man von bekannten Persönlichkeiten häufig hört, dass sie sagen, meine Freunde und meine Familie, die erden mich, weil da bin ich halt eben nicht Person XY, also die öffentliche Person, sondern die sprechen mit mir noch auf Augenhöhe und man muss aufpassen, dass man nicht nur Ja-Sager um sich herum hat.
Das kennt jeder,
die einem nicht spiegeln. Ja. Ne?
Also klar, jeder sagt dir das, was du hören willst. Mhm. Und solange du erfolgreich bist, hast du ganz viele Freunde. Und wenn du dann deinen ersten Karriereknick hast, dann merkst du irgendwie, wer der wahre Freund ist. Und dass dann eben auch Leute auf einmal, die gehen dann eben nicht mehr ran, wenn du sie anrufst. Ja, also jetzt nicht vordergründig Freunde. Und Freunde ist sowieso ein großes Wort. Ja, also wie viele Freunde hast du, wie viele Freunde habe ich? Ich habe viele gute Bekannte, aber ich habe eine Handvoll von Leuten oder vielleicht nicht mal eine Handvoll von Leuten, die ich wirklich richtig als meine engen Freunde bezeichnen würde. Ja. Mhm. Und die dann mir wirklich immer sagen, was ist. Und ich habe neulich jemanden getroffen, sie war wirklich auch interessant. Der hat mir so einen Spruch an den Kopf geknallt, gesagt, ach ja, ich kenne dich noch aus deiner Arschlochphase. Ja?
Oh. Okay.
Und da hat er mir das eben erklärt, ja, du bist schon damals ganz schön rumgeflogen und hast schon damals irgendwie, also jetzt mehr als selbstbewusst, sondern eben überheblich, arrogant und nicht cool. Ja, das, ich glaube ja, solange man darüber nachdenkt und das versucht zu reflektieren, ist erstmal der erste Schritt sozusagen, dass du eben weißt, ich wiederhole mich jetzt, Glück gehabt und die richtigen Leute getroffen.
Ja, ich habe ein paar Zahlen. 34% der Touring Professionals, also Leute, die auf Tournee sind, leiden an einer klinischen Depression. 34%, 69% der Musikerinnen unter Ängsten. So, jetzt gibt's natürlich, es ist ein weites Feld, ne? Also, ihr habt
Ist das mehr als Durchschnitt? Also,
ja.
Okay.
Ja.
Also, hat was mit Kunst zu tun sozusagen oder mit sensible Künstlerseele.
Ich glaube, mit vielen Aspekten, auch mit der Belastung und natürlich, dass das ein weites Feld ist und nicht zwangsweise so ist, wie es bei euch war, dass das Touren mit Erfolg einherging. Ja. Oder die Folge von Erfolg auch war, dass der Bedarf da war, sondern natürlich auch ganz oft aus einer Notwendigkeit heraus. Ne? Also ich will meinen Lebensunterhalt bestreiten, also muss ich veröffentlichen, ich muss präsent sein, ich muss auf Tournee gehen, ich muss Konzerte spielen. Und der damit verbundene Stress. Aber deine Reaktion zeigt mir schon, dass auch dich diese Zahlen überraschen.
Ja, ja, natürlich, ja. Also ist ja die Frage, wie gehst du damit um sozusagen, wenn du diese berühmten Rückschläge hast. Und mir ist gerade eingefallen, also auch so ein Ding, also wann war das? Ich habe eine Platte gemacht mal mit drei Berliner Musikern, Thomas Fietz am Schlagzeug, Stefan Schulz am Bass und Christoph Hahn an der Gitarre. Und ich habe Fender Rhodes gespielt und wir haben das alles live eingespielt. Mhm. Bei Ingo Kraus in den legendären Candy Bomber Studios in Tempelhof auf dem ehemaligen Flughafen. Und die Platte hat totalen Spaß gemacht, die einzuspielen. Wir haben die wirklich an zwei Tagen haben wir eine ganze Platte eingespielt und wirklich alles live mit ein kleines bisschen Overdub nochmal eine Gitarre drauf gespielt, aber eigentlich nichts verbessert. Und dann wollten wir auf Tour gehen und sind auch auf Tour gegangen und wurden verhältnismäßig so 1000er Säle gebucht oder 1500er Säle. Und das war ein Desaster, weil die Leute wollten das nicht hören. Die Leute und alle haben gesagt, ey, das ist doch hier der von Prinzen. Und klar, machen wir hier mal so. Und dann ist eben die Frage, wie gehst du damit um? Und natürlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe das große Glück, die Band im Rücken zu haben, weswegen ich mir solche Sachen leisten kann. Und ich habe bei der Tour richtig draufgezahlt sozusagen. Mhm. Und es war aber eben auch fürs Ego total ätzend, weil wir waren in München Schlachthof zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, aber irgendwie, ich glaube, da gehen 1500 Leute rein. Und es waren irgendwie 120 Karten verkauft. Und ein großer Saal, eine große Bühne, die irgendwie 2 Meter hoch war. Wir kommen da rein und denken, oh, das wird nicht gut. Und dann sind wir aber, da gibt es so ein kleines Café daneben, minimal mit einer winzig kleinen Bühne. Und da haben wir gesagt, ey, komm, wir bauen unser Zeug jetzt hier auf, weil hier passen 120 Leute rein. Und das war dann ein richtig geiles Konzert. Und das wäre nicht so geil geworden, wenn wir in dem großen Saal geblieben wären. Mhm. Und genauso gab es den Karrierenknick bei den Prinzen natürlich auch. Nach den ersten 4 Jahren kam dann irgendwann das Album, das eben, wo die Plattenfirma auf einmal von Flop gesprochen hat, weil es eben nur noch 300.000 Stück verkauft hat oder so, ja. Und dann waren die Hallen auch nicht mehr voll. Und dann hast du in 10.000er Hallen gespielt, wo eben 3.000 Leute drin waren. Und das war natürlich unbefriedigend, ja. Und ich denke dann immer, Mensch, hätten wir mal lieber irgendwie kleinere Hallen gebucht. Weil das ist immer geiler, eine kleine Halle zu haben, die knacke voll ist, als eine große Halle zu haben, wo vielleicht 1.000 Leute mehr drin sind, aber die dann eben nur zum Drittel voll ist.
Wahrscheinlich schwer zu steuern, weil ja die Tour dann schon gebucht wird, bevor man weiß, wie erfolgreich das begleitende Album ist, was dann kurz vorher rauskommt und dann kann man sich mal verkalkulieren.
Und downgraden ist immer unangenehmer als upgraden.
Ja. Genau, und das ist auch so die Klammer, was ich eingangs meinte, ne? Dass ich so das gut finde, von dir zu hören, du hast halt eben beide Seiten, in Anführungszeichen, auch erlebt. Also wie war denn das damals, wenn man dann sagt irgendwie so, oh, okay, wir kommen eigentlich aus einer Phase, wo es irgendwie nur lief, die ganze Zeit lief. Und wann kam der Punkt, wo man sich vielleicht gesagt hat, okay, wahrscheinlich sind jetzt die ganz großen Zeiten vorbei?
Ja, obwohl das eben alles relativ ist, ja. Und also wir machen das jetzt seit über 30 Jahren, seit über 33 Jahren mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, wir haben das immer schon gedacht. Und es gab damals einen Spruch von Peter Meisel, von unserem Verleger, der irgendwann mal sagte, diesen Spruch, den ich gehasst habe, die Kuh melken, solange sie Milch gibt. Ja? Und das war so ein richtig kapitalistischer Spruch. Hey, hier hast du ein Ding. Und mach doch nochmal sowas wie Gabi und Klaus. Und schreib doch nochmal sowas wie Küssen verboten. Und mach doch nochmal in die Richtung. Und natürlich bist du dann immer versucht, das zu machen. Und weil du eben auch in dieser Mühle bist. Und weil der Erfolg auch süchtig macht, sozusagen. Aber das geht natürlich nicht. Weil du kannst dich, also das funktioniert nicht. Weil dann würden alle Leute nur noch Hits produzieren. Dann wäre alles nur noch erfolgreich. Und das ist ja Quatsch, ja. Und dann dazu merken eben, es läuft jetzt nicht mehr so, wie es mal war. Das habe ich damals schon ziemlich genau mitgekriegt. Ich habe auch unseren Peak sozusagen mitgekriegt. Und so unser größtes Konzert, das wir jemals gespielt haben, also als Band alleine, wo die Leute wirklich nur wegen uns gekommen sind, war in unserer Heimatstadt nach der Alles nur geklaut Tour im Mai oder April 1994. Und da waren da wirklich dann irgendwie 50.000 Leute da und die Stadt war lahmgelegt und es ging wirklich nichts mehr und es war alles friedlich und es war ein wahnsinniger Triumph. Wir haben damals auch ein Live-Video gemacht sozusagen. Und wenn ich das heute sehe, dann sehe ich da wirklich auch einen Typen mit roten Haaren, wo ich denke, boah, ey, ganz schöner Popstar. Ja? Und irgendwie, und damals habe ich schon zur Band gesagt, ey Leute, ich glaube, mehr geht nicht. Und das war dann auch so. Okay, danach kam noch, du musst ein Schwein sein. Und dann kamen ein paar Platten, wo nix war, wo kein richtiger Hit drauf war, alles mit dem Mund. Und dann kam irgendwann das D-Album, wo das alles ist Deutschland drauf war, was wieder ein erster Hit war, 2001. Und also es ist verlockend, sich sozusagen auf den alten Dingern auszuruhen und zu sagen, ey komm, wir haben es geschafft, aber ich will das nicht. Und ich will, natürlich bist du immer wieder süchtig danach, ich sage das wirklich mal so hart, dir selbst zu beweisen, dass du es noch kannst. Ja? Und unser letztes Album, was jetzt auch schon wieder 2,5, 3 Jahre her ist, ist ein Album, das ich wieder richtig gut finde. Und ich fand nicht immer alle Alben richtig gut, weil es gibt eben unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Produzenten, mit denen du gearbeitet hast, die eben anders rangegangen sind. Und auch wir wussten nicht so genau, wo wir hinwollen und haben dann eben irgendwann dieses reine A Cappella-Konzept aufgegeben und immer mehr Instrumente dazugenommen. Und das war dann irgendwann am Ende auch folgerichtig, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es keine Band gibt, die immer nur schneller, höher, weiter, noch mehr gemacht hat. Also ganz abgesehen davon natürlich sehe ich Musik allgemein nicht als olympische Disziplin, sondern ich sehe das als, ich möchte gern das machen, was ich will. Und das geht als Solokünstler natürlich viel einfacher als Band. Weil als Band musst du Kompromisse eingehen. Du musst irgendwie dann 5 oder wir sind ja 7 Leute mit Ali und Matthias am Schlagzeug und am Bass. Und 7 Leute unter einen Hut zu bringen, ist schwierig. Und wenn du eine sogenannte demokratische Band bist, und dann kommt eben, du kommst mit einem Lied an und dann sagt der eine, ja, auch das Wort mag ich nicht hier im Text und die Zeile finde ich auch doof und mach doch immer was anderes und nee, und die harmonische Wendung, nee. Ich hab's vorhin schon gesagt, wenn du am Ende läufst du Gefahr, dich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, der dann einfach nicht mehr spannend ist. Und die Phasen haben wir auch alle durch. Ja.
Ja. Interessante Ambivalenz, weil natürlich ist dir ja auch klar, das muss trotzdem auch auf einer wirtschaftlichen Grundlage passieren. Ne? Also klar, du könntest konsequenterweise sagen, ich will machen, was ich gerne machen möchte. Und wenn das keiner hören will, dann ist es halt so, dann ist es aber ein Hobby. So. Und ich schätze dich so ein, du bist ja auch jemand, der dann schon auch will, dass es gehört wird.
Natürlich.
Weil sonst braucht man es auch nicht machen, so nach dem Motto.
Ich bekenne mich voll dazu. Ich möchte gern kommerzielle Musik machen. Ja. Und das nicht aus kapitalistischen Gründen, sondern aus Ego-Gründen. Und das wirklich jetzt auch, das kann jeder kann sagen, Geld ist mir egal, wenn er es hat. Wenn du es nicht hast, kannst du nicht egal sein. Dann ist es ein Problem. Ja? Und wenn du erstmal die Grundlage hast, dass du irgendwie, hey, du hast ein paar Hits geschrieben irgendwie und du kriegst jedes Jahr GEMA, dann hast du erstmal eine Grundlage, dass du schon dann sagen kannst, ich mache das, was ich will. Aber ich möchte trotzdem, dass es erfolgreich ist. Ich möchte trotzdem, dass eine Tour gut läuft und dass eine Tour ausverkauft ist. Und ich freue mich irgendwie über, ich merke, dass jedes Jahr wieder oder in jeder Generation wieder neue Sachen nachkommen, die dir zeigen, es wird heute anders Musik gemacht als zu deinen Zeiten damals. Mir geht es nicht darum, künstlich jetzt einen auf jugendlich zu machen. Das ist peinlich und da weiß ich auch genau, dass das eine Falle sein kann. Aber ich möchte gern mit dem Ohr an der Wand schlafen und möchte, und das ist mein Beruf und das meine ich jetzt mehr als Berufung sozusagen. Es ist auch mein Hobby und es ist das, was ich am liebsten mache. Und ich möchte nicht langweilig sein. Ich möchte mich selbst auch nicht langweilen. Ich möchte gern Sachen machen, die mich selbst überraschen und wo ich selbst denke, ja geil, du gehst hier mit der Zeit ohne künstlich irgendwie einen auf Hey-Ho zu machen, wie wir Hip-Hopper sagen, haha, weißt du? Nee, ich bin kein Hip-Hopper, ich bin auch kein Punkrocker, ich bin mit Johann Sebastian Bach groß geworden, ich bin Beatles-Fan, ich bin Queen-Fan und ich bin aber eben auch Bibiza-Fan oder bin eben auch Swiss und die anderen-Fan oder ich bin Antilopen-Gang-Fan und ich versuche von den Leuten zu lernen und versuche die Leute kennenzulernen, mit denen was zusammen zu machen und das funktioniert und daran wachse ich und das glaube ich, dass das für mich so die Grundlage ist dessen, was ich mache. Ich möchte mich selbst nicht langweilen, habe ich keinen Bock dazu. Ich möchte gern Sachen machen, die ich selbst geil finde. Ich finde den Spruch immer, ich bin meine eigene Zielgruppe. Ja, das sagt alles. Und ich möchte gern meine eigene Zielgruppe sein und kann es mir natürlich leisten, weil ich den Background habe.
Okay, und das ist genau der Punkt, den ich meinte. Also deine Texte als Spiegel deiner Seele, sage ich jetzt mal, und deines Zustandes, deines Gemüts, deines aktuellen Zustandes, Und dann aber auch eine Rückwirkung? Also machen die Texte dann auch wieder ein Feedback zu dir? Weil,
volle Kanne.
Ich gehe auf Tour, spielst du dir jeden Abend. Also dann haben die wieder einen Einfluss auf dich auch.
Also natürlich, es ist zu viel gesagt, dass es Therapie ist, aber natürlich ist alles, was du von dir gibst, die einen schreiben Tagebuch, die anderen schreiben Songs. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, auch wo ich irgendwie auch viel reflektiere über das, wie ich bin und warum bin ich so, wie ich bin. Sehr egozentrisch auch wirklich wieder, ja. Aber es war für mich wichtig. Natürlich ist das therapeutisch. Und jedes Lied oder viele Lieder, die ich schreibe, sind irgendwie auch therapeutisch, wo ich mir Dinge von der Seele schreibe oder von der Seele singe. Ich habe jetzt ein Lied gemacht über meine alte Kindergartentante, meine erste Kindergartentante Dagmar, ja, die meinen Eltern geschrieben hat, nach unserem Leipzig-Konzert, die war da im Konzert und hat geschrieben, ja, und ich habe ihn gesehen, den Jungen, und hat noch so ein Bild mitgeschickt von damals, was wirklich 55 oder 54 Jahre her ist. Der kleine Sebastian sitzt da irgendwie und neben seiner kleinen Schwester und mit Tante Dagmar und habe dann eben ein Lied über Tante Dagmar geschrieben. Und das ist total schön. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin gerade auch auf dem Trip oder hab das mitgekriegt. Ich muss nicht künstlich nach Themen suchen, sondern die Themen finden mich. Und das einfach zu akzeptieren. Und klar, ist da nicht alles geil, was du machst. Und nicht jedes Lied ist so, dass es cool ist. Und ich merke das dann immer erst nach ein paar Wochen, ob es wirklich geil ist, ob es wirklich schön ist und ob das wirklich Substanz hat und Bestand haben kann. Aber also da ist am Ende dann Quantität gut. Und wenn du wenn du 80 Lieder hast, ist die Chance, dass da 15 Lieder dabei sind, größer, als wenn du 16 Lieder hast.
Absolut. Sebastian, ihr habt, ich gehe nochmal so in die Vergangenheit, ihr habt als Band, muss man sagen, auch gemeinsam was Heftiges erlebt. 2001 hat sich Silva Sempner, die Frau von Jens, von eurem Keyboarder, hat sich suizidiert. Und das hat dann in der Folge Jens sehr, sehr betroffen und damit auch euch als Band. Wie war das? Wie seid ihr damit umgegangen?
Also erstmal wegen der Spielregeln. Es ist ja ein sehr sensibles Thema und wenn mich irgendwas betrifft, rede ich da gern drüber. Aber wenn es andere Leute betrifft, muss ich da aufpassen, dass ich da nicht zu viel rauslasse, ja? Mhm. Und ich weiß aber, dass Jens da auch selbst viel drüber geredet hat, dass er sogar da ein Buch drüber geschrieben hat und dass er damit offen sozusagen umgegangen ist. Was auch immer eine Gratwanderung ist, natürlich, weil einerseits finde ich es total wichtig, solche Dinge zu thematisieren. Andererseits muss man auch aufpassen, dass man das, ich sag's mal ganz hart jetzt, und damit meine ich überhaupt nicht Vorurteile an Jens oder so, sondern man muss allgemein damit aufpassen, sowas dann nicht als Promo-Tool zu verwenden sozusagen. Ich habe jetzt hier das gibt eine Schlagzeile und damit schreiben jetzt auf einmal Leute oder ja, das ist wirklich sehr schwierig und sehr, also da bin ich sehr vorsichtig, ja. Aber natürlich, also das wollte ich nur als Vorrede sagen, ja. Natürlich hat uns das damals extrem mitgenommen und Jens logischerweise am allermeisten, weil natürlich hast du als derjenige, als der Partner dieser Frau, die das gemacht hat, die sich suizidiert hat, Schuldgefühle, ja. Und ich weiß noch, meine erste Reaktion war irgendwie, dass ich gesagt habe, ey Jens, du hast keine Schuld daran, so, ja. Und das ist irgendwie, also rede das nicht ein. Was natürlich auch Unsinn ist, weil natürlich kannst du nicht sagen, hab mal gefälligst keine Schuldgefühle mehr, weil du hast die Schuldgefühle natürlich, ja. Und jeder, der das kennt, der jemanden kennt, der sich suizidiert hat und der dem nahe stand, fragt sich eben, hätte ich das nicht verhindern können, hätte ich da nicht irgendwas machen können. Und es gibt da viele Beispiele, jetzt, also was weiß ich, ob es Kurt Cobain ist oder ob es Chester Bennington ist oder ob es Michael Hutchins ist oder irgendwelche Leute, die eben, ja, die durch diese Krankheit diesen Schritt gemacht haben. Natürlich hat derjenige, der nah dran ist, macht sich diese Vorwürfe. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt drüber reden, ist auf jeden Fall der erste Schritt. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast mit, weil ich das wichtig finde, solche Themen aus der nach wie vor bestimmenden Tabuzone rauszuholen und über diese Dinge zu reden. Und also wenn wir nicht drüber reden, können wir nichts verändern. Und wenn wir sagen, das gibt's alles nicht und nein, nee, es gibt Möglichkeiten, was weiß ich, es gibt Möglichkeiten, sich behandeln zu lassen, es gibt Möglichkeiten, in Therapie zu gehen, es gibt auch Möglichkeiten, sich medikamentös einstellen zu lassen, was ich früher immer abgelehnt habe, wo ich immer gesagt habe, ich nehme doch nicht irgendwelche Psychopharmaka-Drogen irgendwie. Nö, warum denn nicht, wenn es das Zeug gibt und wenn du, wenn nachgewiesen ist, also zum Beispiel mein Bruder. Mein Bruder hatte auch irgendwie depressive Episoden und hatte auch suizidale Gedanken Und ich vergesse das wirklich nicht, weil ich irgendwann an meinem Geburtstag vor 20 Jahren oder so, habe ich ihn besucht, weil ich lange nicht zu ihm gehört hatte. Und da sagt er zu mir, ey, ich war gestern kurz davor, mich vor den Zug zu legen. Ja? Und da war ich schockiert, weil ich natürlich mitgekriegt hatte, dass irgendwas ist und so. Und dann haben wir aber darüber geredet und haben auch im Familienkreis darüber geredet. Und er ist dann, hat sich helfen lassen, hat sich, wie man so schön sagt, professionelle Hilfe geholt und ist auch seitdem medikamentös eingestellt. Und das hilft ihm wahnsinnig. Und das ist doch gut, dass es das gibt. Und ich will jetzt nicht irgendwie sagen, Leute, nehmt ungesehen irgendwelche Sachen. Natürlich muss das begleitet werden, wie auch immer. Aber es ist eine Krankheit wie viele andere Krankheiten auch. Und ich nehme zum Beispiel jetzt auch als übergewichtiger Raucher, der sowieso einen Lebenswandel hat, der manchmal auch bedenklich sein kann, ich nehme blutdrucksenkende Mittel und habe es immer abgelehnt, das zu tun. Und meine Hausärztin hat mir gesagt, ey, sei mal nicht dumm. Nimm jeden Tag diese Pille. Natürlich wäre es noch geiler, wenn du wirklich 20 Kilo abspecken würdest und wenn du irgendwie dich anders kümmern würdest.
Aber
wenn
das kannst du ja trotzdem tun.
Das versuche ich auch zu tun, ey. Und das ist schwierig und ich bin ein, ich liebe das Leben und ich liebe auch den Exzess. Und das ist für mich auch Inspiration. Und ich will mich da gar nicht rausreden. Ja, ich bin natürlich, bin ich zu schwach oder wie auch immer, ey. Aber ich komme damit ganz gut klar, ja. Und natürlich, meine Hausärztin hat mir gesagt, hey, Herzinfarkt, Schlaganfall ist tückisch, weil du merkst es vorher nicht. Und wenn du blutdrucksenkende Mittel nimmst, dann hast du eben nicht mehr diesen erhöhten Blutdruck und dann hast du dieses Problem schon mal erstmal von der Backe. Und neulich war ich wieder da und wir haben Blutdruck gemessen und gesagt, yeah, du hast irgendwie das gut eingestellt. Und du kannst jetzt trotzdem mal anfangen, irgendwie weniger zu saufen, weniger zu essen und irgendwie dich mehr zu bewegen. Ja? Die alten Weisheiten, die wir alle kennen. Ja? Aber was ich sagen will, eine psychische Erkrankung ist eben am Ende auch in Anführungsstrichen nur eine Erkrankung, die auch behandelbar ist und die auch eben medikamentös oder therapeutisch irgendwie behandelt werden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden, dass die Leute, denen es so geht, dass die nicht Angst haben, darüber zu reden, sondern dass wir die alle ermutigen wollen, dass wir denen sagen wollen, hey Leute, ihr seid nicht die Einzigen, denen es so geht. Es geht ganz, ganz vielen Leuten so. Und die Zahlen, die du gerade gesagt hast, haben zwar vielleicht noch nichts mit suizidalen Einstellungen zu tun oder mit suizidalen Problemen zu tun, aber sie haben was damit zu tun, was Vorstufen sein können. Und also mein Freund Danger Dan zum Beispiel von der Antilopen-Gang, der redet in seinen Konzerten offen darüber, über seine, dass er auch Therapie gemacht hat, dass er und er ermutigt den Leuten, ermutigt die Leute immer und rät den Leuten, das zu tun, eine Therapie zu machen, wenn du irgendwie merkst, dass irgendwas nicht stimmt. Und gestern habe ich mit dem Nikolai, mit dem Produzenten, mit dem ich mit Bibelzahn im Studio war, hatten wir das Thema auch. Und er hat gesagt, ja, er hat auch eine Therapie gemacht. Und er rät sogar Leuten, eine Therapie zu machen, wenn du gesund bist, ist auch präventiv und ist auch, kann auch viel helfen. Der Pferdefuß daran ist natürlich, dass wir Probleme mit Therapieplätzen haben und dass jetzt nicht jeder sagen kann, hey, ja, ich mache jetzt mal aus Jux und Dallerei irgendwie hier eine Therapie und nehme damit jemanden, der es wirklich nötig hat, den Platz weg. Ja. Das ist alles sehr ambivalent, aber weswegen wir drüber reden, ist, die Leute zu ermutigen, sich nicht hinterm Berg zu halten, sondern damit rauszugehen und zu sagen, ich habe ein Problem. Und es ist kein Problem, dass ich ein Problem habe, sondern, oder es ist kein Makel, ein Problem
zu haben. Genau, absolut. Deswegen machen wir das, deswegen auf vielen Kanälen und in vielen Formaten genau halt das zu normalisieren, dass man es thematisiert. Wenn du jetzt zurückschaust ins Jahr 2001, hast du das damals auch so sehen können? Also du sagst jetzt ganz klar zu Recht, hey, das ist halt eine Krankheit. Das ist eine Krankheit, wie es viele unterschiedliche Krankheiten gibt. War das damals auch schon in deinem Bewusstsein oder hat sich einfach...
Nein, ich glaube, es war in unser aller Bewusstsein noch nicht so drin, wie es jetzt ist, weil es damals noch viel mehr ein Tabuthema war, als es heute ist. Mhm. Ja. Und also ich, wie gesagt, die ganzen Beispiele, die du immer wieder hörst, wenn eben irgendwas passiert ist von prominenten Menschen, die es getan haben, die freiwillig aus dem Leben geschieden sind, dann ist es gut, darüber zu reden und dann hat sich auch meine Einstellung dazu verändert. Ich habe mit 18 oder 19 mal einen Text geschrieben, der Psychiater ist ein gruseliger Mann, irgendwie, also so voll dagegen sozusagen, ja. Und was ich heute nie mehr schreiben würde, ja, weil es einfach falsch ist, ja. Aber damals habe ich es eben so gesehen. Ich gehe doch nicht hier zum Seelenklempner und mache hier irgendwie zeige, dass ich eine Schwäche habe. Nein, zeig deine Schwäche und hilf dir selbst damit. Also das, weißt du, es ist immer so schwer als jemand, der nicht selbst betroffen ist, und ich bin definitiv nicht selbst betroffen, weiß aber, dass das kein Garant ist, dass ich nicht irgendwann mal betroffen sein kann. Ja, weil es mir genauso auch mal über den Weg laufen kann. Und genau wie du dir, ja, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt. Und ich habe Glück mit meinen Zähnen und habe Glück mit meiner Psyche. Und ich war lange nicht mehr beim Zahnarzt. Ich muss eigentlich wieder mal zum Zahnarzt gehen. Ja, wirklich, ehrlich jetzt. Ja. Aber ich habe eben der Leidensdruck ist nicht da, sozusagen.
Oder auch ohne Leidensdruck, wie du schon sagst, halt also therapeutische Hilfe oder überhaupt, also in Therapie zu gehen, tatsächlich auch in Zeiten, wo der Leidensdruck vielleicht noch nicht da ist, ist tatsächlich auch eine bereichernde Angelegenheit. Aber klar, die Knappheit der Therapieplätze spielt einem da nicht unbedingt in die Karten.
Genau.
Aber als Mann des Wortes weißt du natürlich auch, wie sehr das hilft, dass wir mittlerweile sehr viel mehr Begriffe haben, um Dinge in Worte zu greifen, um Dinge zu verbalisieren und Zustände zu verbalisieren. 2021 hätte ich auch nicht differenzieren können zwischen einer Bipolarität und einer Depression oder so. Ne? Also es hat sich einfach wahnsinnig viel getan in dieser Zeit. Und ich glaube, das hilft enorm dabei, auch Hilfestellung zu leisten im Freundeskreis oder im Bandkreis.
Unbedingt.
So, ne? Also,
ich glaube, wir haben Jens damals schon auch, wir haben auf jeden Fall versucht zu helfen und konnten das auch ein bisschen. Aber das war schon damals eine sehr harte Zeit. Also natürlich vor allem für ihn selbst, weil er dann eben auch sehr labil war. Und wie gesagt, Schuldkomplexe und was weiß ich was alles. Aber auch für uns als Band, weil natürlich die Band war auf einmal dann auf Eis gelegt. Wir haben dann irgendwie ein halbes Jahr nichts gemacht. Und wir hatten gerade unser D-Album veröffentlicht und hatten endlich wieder einen Hit. Das alles ist Deutschland und kam viel zusammen. Und dann hat es uns natürlich auch ausgebremst. Aber das haben wir damals nicht als, also es gibt wichtigere Sachen als eine Karriere. Das ist ja irgendwie dann immer das Ding, wo du dann auch selbst sagen musst, ey, hier ist gerade was Schreckliches passiert und lass da versuchen, zusammen durchzugehen.
Das ist gut zu hören, dass das funktioniert hat. Ne? Also nach dem, was du beschrieben hast, genau, endlich wieder ein Hit. Also das ist ja was, womit man dann als Band umgeht. So, hey, bei allem, wir wollen unsere Authentizität bewahren, wir wollen unsere Identität bewahren, aber es schwingt ja immer mit, aber wir brauchen auch mal wieder Erfolg, damit der Kahn hier weiterfährt. Und dann bist du an diesem Punkt und dann kommt so eine Hürde und dann sagt ihr, hey, es gibt was Wichtigeres als eine Karriere. Da ist einer von uns und der braucht echt Unterstützung. Ja. Und die hat
ich weiß noch, Jens war damals, ich glaube, am Tegernsee in so einem, es war ein Kloster oder sowas. Es war eine Klinik, glaube ich schon. Ich habe ihn da auch mal besucht, ja. Also da wirklich fährst du da irgendwie an den Arsch der Welt und triffst da einen schwachen Menschen, den du als fröhlichen Menschen kanntest. Und er hat sich richtig rausgezogen eine Weile lang. Und das war gut so, das war richtig so. Und da hat auch niemand irgendwie, es wäre ja schrecklich, wenn wir jetzt gesagt hätten, nur hab dich mal nicht so. Weißt du, nee. Also genau wie du eben einem, also das ist ja der alte Spruch, ja. Hey, lach doch mal. Oder sei doch mal nicht so depressiv. Das ist Schwachsinn. Du kannst von mir aus sagen, sei mal nicht so traurig. Wie wenn ich traurig bin und wenn ich mich ärgere, wenn November wird. Ja, dann kann mir jemand sagen, okay, ey, komm, versuch das mal irgendwie so zu sehen. Du kannst wieder auf den Frühling freuen. Du musst vorher das Tal der Tränen erleben, indem du die Dunkelheit erträgst. Aber das ist was anderes, wenn du wirklich eine psychische Krankheit hast. Das ist was, das ist was Chemisches. Das ist was. Ich kenne mich da auch nicht wirklich so aus, aber es ist was auf jeden Fall in deinem Kopf stattfindet und was nicht selbstgemacht ist, sondern was eben, oder ich weiß gar nicht, ob es selbstgemacht ist. Ich habe da wirklich zu wenig Ahnung von. Ich weiß nur, dass es einen Unterschied gibt zwischen Depression und traurig sein. Und einfach zu sagen, hey, lach doch mal wieder. Das ist das Letzte, was jemand hören will, der Depression hat, der damit echt zu kämpfen hat.
Absolut richtig. Also genauso wie du es auch gesagt hast, ist halt eben dann doch auch immer noch eine Krankheit und die kann man diagnostizieren und dann kann man sie auch therapieren. Und da gibt es natürlich eine Abgrenzung zu Zuständen, ich bin traurig, also was dann halt einfach ein Gefühlszustand ist.
Ja.
Ja. Toll, dass ihr damals für ihn da wart. So, und ich weiß, dass du auch jemand bist, du hast eine Menge auch junger Musiker, die du beeinflusst hast. Und umso wichtiger finde ich das, dass du hier sitzt und weil ich weiß, dass dir Leute zuhören und von sowas auch berichten kannst. Und auch berichten kannst, dass ihr da gemeinsam, ihr konntet nicht den Suizid von Silva, von Jens Frau verhindern. Aber ihr konntet ihm beiseite stehen und ihr konntet durch diese Phase durchgehen. Also die für ihn sicherlich sehr, sehr schwierig war.
Ja, ich habe gerade ein bisschen so, und ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen soll, bei mir gehen sofort dann irgendwie die Alarmglocken an, wenn du das sozusagen so ansprichst. Aber ich weiß natürlich, dass das hier kein Boulevardblatt ist, mit dem ich rede. Sozusagen, nee. Dass da eine reißerische Geschichte draus gemacht wird, sondern dass es eben das Thema ist, worüber wir reden. Und trotzdem bin ich immer sehr vorsichtig, mit solchen Dingen an die Öffentlichkeit zu gehen. Also nicht deswegen, weil ich das nicht thematisieren will, sondern deswegen, weil ich sage, das müssen die Leute machen, die wirklich betroffen sind oder die, also das hätte, muss Jens machen und er hat es ja, wie gesagt, auch gemacht, ja. Aber ich habe da immer ein bisschen das Gefühl, übergriffig zu sein, sozusagen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Also, ja. Ist ja auch total richtig, nicht für ihn zu sprechen. Und ich hätte das Thema auch nicht angesprochen, wenn er es nicht auch damals nicht thematisiert hätte. Ja. So, also man kann ja auch für sich beschließen, ich möchte da darüber gar nicht in der Öffentlichkeit reden. Das hat er nicht getan. So, deswegen war das für mich so ein bisschen die Tür, da ich gesagt habe, ich kann das ansprechen mit dir. Ja. Und vor allem hat mich eben wirklich auch die Perspektive von dir und als Teil der Band interessiert, weil das ist ganz viel, worum es hier bei uns auch geht. Das eine sind ja die Betroffenen, das andere ist aber eben das Umfeld.
Ja.
So, wo ist die Offenheit im Umfeld und wo ist die Hilfestellung durchs Umfeld? Und das haben wir immer wieder, dass betroffene Menschen bei uns im Interview oder hier im Podcast sitzen und sagen, ich hätte mir einfach gewünscht oder es wäre eine große Hilfe für mich gewesen, wenn da jemand ehrlich gesagt hätte, erzähl mal, wie geht's denn dir? Was ist denn los?
Ja, ja, ja.
So, und das klingt so profan, es ist so einfach, aber daran, dass das, selbst das fehlt ganz oft.
Naja, und wenn wir jetzt dabei, also das Präventive sozusagen, was man vielleicht eventuell machen kann, vorher, bevor sowas passiert, ja, das ist auch das, weswegen ich immer sage, thematisiere die Sachen und versuche darüber zu reden. Also ich habe vorhin eine Zahl gehört, irgendwie jedes Jahr suizidieren sich in Deutschland 10.000 Menschen. Und das sind mehr Tote als alle Alkoholtoten, alle Drogentoten, alle Unfalltoten. Und das AIDS. Ist, glaube ich, AIDS, alle, also ja.
Alkohol, und das, Verkehrsunfälle.
Und diese zusammen. Zahl hat mich schon echt schockiert, ja, weil das ist schon echt Wahnsinn. Und ich glaube, dass man eben gerade dadurch, dass man es in die Öffentlichkeit bringt und dass man darüber spricht und Leute ermutigt, da mit diesem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen und eben nicht die Angst zu haben, dadurch irgendwie jetzt, ach hier, der geht in die Klapse, der geht zum Seelenklempner, der geht irgendwie, der hat eine, ja, wie man eben früher geredet hat, der hat eine Scheibe, der ist verrückt oder sowas. Nee, wir sind alle verrückt. Ich glaube, jeder hat seine Abgründe, jeder hat seinen Scheiß, den er mit sich rumschleppt. Und die einen haben Glück, dass das sich nicht in dieser Krankheit äußert, sondern die kommen eben anders damit klar und haben diese Probleme nicht. Aber die, die diese Probleme kriegen, die müssen wir ermutigen, damit rauszugehen und damit vielleicht sogar präventiv diese Zahl runterzubringen, dass es eben nicht mehr 10.000 Leute im Jahr sind. 10.000 Leute im Jahr in Deutschland, die sich suizidieren, das macht mich wahnsinnig, ey. Und wenn wir irgendwas machen können, die Leute davon abzuhalten und die Zahl zu senken, ey, dann ab dafür. Und dann lass uns drüber reden und dann versuche ich auch über meinen Schatten zu springen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Probleme damit. Ich will nicht übergriffig sein Jens gegenüber, aber wir reden drüber und das ist gut so.
Das glaube ich auch, das denke ich auch. Das versuchen wir hier dafür eine Hilfestellung zu leisten und das Thema voranzubringen. Eine andere Hilfestellung, Sebastian, eine ganz, ganz wichtige, eine ganz, ganz große im Leben vieler ist Musik.
Jo.
Und deswegen danke für deine Musik und lass uns doch enden mit einem Musiktipp. Mit einem, ach so, ja, mit genau, einem Songtipp. Ja. Wenn du einen Song hast, der dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, den möchtest du teilen auf unserer Playlist, die da heißt Kopfsalat Songs. Weil dieser Song dann auch jemand anderem etwas geben kann. Was wäre das?
Ich habe ja vorhin schon wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Ich habe ein bisschen überlegt vorhin, musste aber gar nicht lange überlegen. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen, mir fällt Danger Dan ein. Und ich bin wirklich ein großer Danger Dan-Fan. Und das war ich auch schon vor seinem sehr erfolgreichen Klavieralbum. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich bin Antilopengang-Fan und finde das wirklich richtig geil, was die machen. Und die haben ja auch übrigens die Erfahrung gemacht, dass sich einer ihrer Bandmitglieder suizidiert hat. Ja. Ja, wir haben da auch viel drüber geredet. Und ich habe da auch immer versucht, nicht übergriffig zu sein, nicht zu viel zu fragen. Aber sie gehen damit eben auch selbst an die Öffentlichkeit. Und Und Daniel hat wirklich mit dieser Klavierplatte eine Platte gemacht, die mich extrem berührt und die mich wirklich unabhängig ist von dem Kunstverhältnis, das natürlich irgendwie der Öffner war dafür, dass es ein kommerzieller Erfolg geworden ist, weil es eben so ein politisch klares Statement war gegen Antisemitismus und gegen diese ganzen Schweine. Er hat eben auch Lieder gemacht, wo er seinen Seelenmatsch nach draußen kehrt. Und ein Lied, also es gibt eigentlich zwei Lieder, die ich immer wieder jedem empfehle. Das eine ist Lauf davon, das ist, glaube ich, der Opener der Platte, wo er darüber singt, ja, davon zu laufen, wenn du merkst, dass du irgendwie drauf und dran bist, eine falsche Abzweigung zu nehmen und dich zu verabschieden und nochmal von vorne anzufangen, wenn du gerade merkst, du bist auf dem falschen Weg. Es sind Zeilen drin wie, schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Oder hat dich dein Alltag oder hast du deinen Alltag gemacht? Und das finde ich, das berührt mich jedes Mal wahnsinnig, dieses Lied. Und ich weine da wirklich auch, muss ich ehrlich sagen. Ich war bei seinem 40. Geburtstag in der Wuhlheide, war ich dabei, auch auf der Bühne als Gast. Habe mit ihm zusammen die Prinzentragödie gesungen, ein Lied, das wir zusammen geschrieben haben. Habe mit ihm zusammen mein Fahrrad gesungen. Und da waren die fetten Brote dabei, da war Großstadtgrößer dabei, da war Fett Tony dabei, Igor Levit. Also ein Haufen Freundinnen und Freunde, die eben den Weg von Daniel begleitet haben. Und eines der letzten Lieder war dann eben, ich glaube, das war das zweite, was ich empfehlen will, eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Und ich stehe da neben der Bühne, ich stehe da am Monitorpult und mir laufen die Tränen runter. Und Igor Levit steht daneben und Panik Panzer, Tobi, Bruder von Daniel, und sehen das. Mir war das kurz mal ein bisschen peinlich. Und dann nimmt mich nur Tobi so in den Arm und sagt, ey, ist alles gut. Und das war wunderschön. Und dafür ist Musik da. Und ich könnte jetzt wieder fast anfangen zu heulen, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, weil Weinen so befreit.
Total. Ja. Und es ist schön, wenn du das kannst. Und wenn du das als Künstler kannst oder als Künstlerin, die Leute so anzuknipsen, dass sie das sich trauen zu machen. Und dass du dann eben die Leute so berührst, das ist doch hervorragend. Und natürlich ist Musik therapeutisch. Also Lauf davon und eine gute Nachricht von Danger Dan. Leute, hört euch das an, ist total schön. Das ist wunderschön.
Du kriegst zwei Songs. Du darfst zwei auf die Liste setzen. Ja, ja. Und Lauf davon, ich kann dir nur zustimmen, für mich ein Song, den ich anmache, wenn ich drohe, mich zu verlieren oder wenn ich so das Gefühl habe, so, worum ging es nochmal? Wofür mache ich eigentlich alles? So, es ist ein schöner Reminder für mich, so auf Spur
alles,
zu kommen. Es
ist vor allem alles wahr. Ja. Das ist ja wirklich, also die Geschichte, die er da erzählt mit dem Lou Reed-Konzert in Paris. Das sind alles wahre Geschichten, die er wirklich erlebt hat. Ja. Und das meine ich vorhin, du musst nicht künstlich nach Themen suchen, sondern sing über das, was du erlebst, sing über das, was dich berührt, dann wirst du auch andere Leute berühren. Und da ist Daniel Danger Dan der das lebende Beispiel dafür.
Absolut. Danke für den schönen Song. Der kommt auf die Liste. In der nächsten Folge, da wird es nochmal um Musik und mentale Gesundheit gehen. Da haben wir nämlich eine Diplompsychologin, die Franziska Lauter, zu Gast. Und zu ihren Spezialgebieten gehören Kreativität, Musikerinnenpsychologie, Persönlichkeitspsychologie und die Neuropsychologie der Kreativität. Und wenn die sich nicht von der wissenschaftlichen Seite aus auskennt, dann weiß ich auch nicht. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann bitte abonniert ihn, empfiehlt ihn weiter, kommentiert, folgt auch unserem Instagram-Account Freunde fürs Leben, schaut euch unsere anderen Formate an auf YouTube, auf frnd.tv und vor allem passt aufeinander auf, passt auf euer Umfeld auf, denn wie hat Megalos bei unserem Bar-Talk auf YouTube so treffend gesagt, jede Person ist wichtig und keine Person sollte denken, dass sie hier nicht gebraucht wird. So, das trifft auf alle zu. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Sebastian, großen, großen Dank, dass du hier warst.
Danke dir. Ja.
Es war sehr schön.
War für mich auch, ich lerne da ja auch wieder dadurch, dass wir uns kennen, traue ich mich auch, dir gegenüber zu öffnen. Und weiß natürlich, dass hier ein Haufen Leute zuhören. Und wie gesagt, also nur ein Spruch von mir noch. Ich habe keine Antworten auf viele Fragen, aber ich stelle mir selbst viele Fragen. Und wenn wir die Fragen uns gegenseitig stellen, dann haben wir die Chance, Antworten zu finden.
Das ist wahr. Mehr reden, mehr zuhören. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.